Ja, hallo, grüß dich Werner.
Hallo lieber Titu, schön, dass wir uns wieder mal sehen.
Ja, finde ich auch. Und nicht faul wie wir sind, nehmen wir die Gelegenheit wahr und machen auch ein Interview. Du bringst ein neues Buch raus. Es liegt noch nicht gedruckt in deinen Händen, aber ich weiß nicht, wann ist der?
Oktober, 19. Oktober.
Ah, das dauert also ein bisschen. Das Buch heißt Mind Crash.
Ja.
Ja, möchtest du einfach mal von dir was drüber erzählen, von dir aus?
Über das Buch oder über den Begriff?
Beides. Wie du zum Titel gekommen ist,
ja,
und bist und über das Buch.
Mind Crash, wie die Jungfrau zum Kind eigentlich. Ne? Das kam so mal hoch, Mind Crash, also ein mehr oder weniger ein Crash des Verstandes, wobei natürlich nicht der Verstand selber gemeint ist, sondern diese Konditionierung, diese Ich-Konditionierung im Mind gemeint ist. Ne? Wenn der Mind crasht, dann ist es ja im Grunde genommen, hast ja keine Möglichkeit mehr zu denken, das ist natürlich nicht gemeint, man denkt natürlich weiter, aber man denkt eben nicht mehr in der Ich-Kategorie. Und das bedarf eines Crashs, denn wir sind ja alle so konditioniert, zu glauben, zu meinen, wir hätten ein Ich, wir seien ein Ich. Und das ist gar nicht so schwer rauszubringen aus dem Kopf. Ne? Also von daher ist, ich glaube, der Begriff Crash schon ziemlich genau getroffen. Ja.
Also quasi die Idee, eine Person zu sein, die kann eben verschwinden.
Eine Person kann man so sagen, ne? Weil ich meine, ich verwende ja den Begriff Person, so wie er eigentlich gemeint ist, Person als die Maske. Also die Maske bleibt natürlich vorhanden, ganz klar. Du bist ja da, ich bin da, aber eben nicht als ein homogenes Ich, sondern mehr oder weniger als eine Erscheinung in der Erscheinungswelt. Wir erscheinen genauso wie alle anderen Dinge erscheinen. Ne? Wachen morgens auf und alle möglichen Dinge sind eben schon da, einschließlich dieser Persona. Aber in dieser Persona ist kein Ich, ist kein Regent, ist keiner, der bestimmt, wo es lang geht. Kein Kontrolleur, keiner, der die Regie hat. Keiner, der sagen kann, ich manage mein Leben. Und zwar so, wie ich mir das vorstelle. Die Vorstellung kann zwar da sein, dass man das könnte, aber die Erfahrung bezeugt ja und zeigt ja, dass es nicht geht.
Ja? Und dieser Crash, also dieses Loslassen dieser Idee, ja, dieser Vorstellung, jemand zu sein, der sein Leben im Griff hat, wodurch wird der eingeleitet? Wodurch passiert der? Ist das bei jedem ganz anders?
Das glaube ich schon. Das ist bei jedem, also das liest man ja auch. Ne? Man liest immer wieder, dass es also plötzliche, sozusagen überraschende Geschehnisse gibt, wo es gibt kein Ich. Nicht? Jemand läuft durch den Park und plötzlich ist klar, da ist niemand. Ja? Also zumindest nicht jemand, der das Leben kontrolliert oder regiert. Ne? Natürlich, die Erscheinungen sind weiterhin da. Der Körper ist da, die, was weiß ich, im Park, ne, aber den Park, die Bäume, die Wiese, die Blumen, aber da ist niemand mehr, der das alles sozusagen sieht. Ist nur noch Sehen da, könnte man sagen. Ne? Nicht jemand, der sieht. Und wie war deine Frage gleich nochmal?
Ja, wie wird es in die Wege geleitet? Wie passiert
das? So, ja, genau.
Also, das ist auch
also,
bei jedem
anders. Das kann überraschend kommen. Ne? Immer wieder liest man solche Berichte. Es kann aber auch kommen, indem ein Vorgang passiert, den ich Dekonditionierungsprozess nenne. Und so ist es bei mir gewesen. Ne? Also hinlänglich in vielen Videos schon beschrieben bei Ramesh Weisekar, der mir empfohlen hat, zu überprüfen, ob es ein Ich gibt, ob es einen Denker gibt, einen Entscheider gibt, einen Täter gibt. Und dieser Prozess wurde dann eingeleitet. Und anschließend, nachdem der Prozess eingeleitet war, wurde klar gesehen, ich kann es nicht anders sagen, ich muss es auf dieser unpersönlichen Ebene formulieren, wurde plötzlich gesehen, da ist niemand und da war auch nie jemand, der was gedacht oder was getan hat. Und das war der Crash. Und der kommt offensichtlich bei jedem anders. Bei mir ist ja eben so passiert, dass ich einer Empfehlung gefolgt bin. Wobei das Wort Ich hier schon wieder ein Problem darstellen, weil da war keiner, der das begonnen hat und vollendet hat, ne? Sondern das war der Prozess und der ist eben auf diese Art und Weise abgelaufen.
Ich würde mal nochmal gerne näher dahin, eben, wenn die Vorstellung wegfällt, ich bin da und ich mache und ich beeinflusse meine Umwelt und so weiter. Das fällt weg, okay. Ja. Aber bleibt da nicht so ein Zentrum der Wahrnehmung oder so eine Verdichtung oder irgendwas, was zwar nicht als Person zu beschreiben ist, aber doch ein Punkt, ein Mittelpunkt, wo die Wahrnehmungen von ausgehen? Oder wie würdest du, was bleibt?
Na, scheinbar schon. Scheinbar wird von hier aus nach da wahrgenommen. Das schon. Das kann man sagen. Aber der ist im Grunde nicht relevant. Weil alles, was bleibt, wie ich es formulieren würde, ist einfach nur Wahrnehmung. Oder wie ich es gerne nenne, das, was wahrnimmt. Wird ja auch oftmals als Gewahrsein bezeichnet. Aber es ist kein Objekt. Es ist nicht etwas, was ich sozusagen hinstellen kann. Sagen, hier ist es, schau, das nimmt wahr. Ja? Sondern es ist ganz offensichtlich. Die Augen gehen morgens auf, also plötzlich ist die Welt da. So, also wird offensichtlich wahrgenommen. Aber ein Zentrum, würde ich jetzt sagen, kann ich nicht mehr wahrnehmen. Also von dem aus wahrgenommen wird. Ich kann es natürlich lokalisieren, wenn ich will. Ich kann sagen, von hier aus wird wahrgenommen. Aber das ist ein subjektiver Eindruck. Den kann ich nicht objektivieren. Weil in dem Augenblick, wo ich wahrnehme oder wo wahrgenommen wird, ist alles gleichzeitig da. Es ist sowohl dieser Körper da, von hier aus zumindest, bis hier runter. Und dann kommt der Fußboden, dann kommt hier der Schreibtisch, da kommt die Couch, da kommt der, was ich tue, da kommt die Kamera. Also, okay, es scheint so zu sein, als würde ich von hier aus nach da wahrnehmen. Aber wenn ich mein Auge auf irgendwas richte, dann ist es einfach da. Und ich weiß nicht, ob ich es von hier aus wahrnehme oder nicht. Scheinbar schon, aber es ist subjektiv offensichtlich. Es kann nicht objektiviert werden, wo Wahrnehmung ist.
Gibt es noch irgendeine Hierarchie in den Wahrnehmungen oder sind die alle gleichwertig?
Kannst du das vielleicht noch ein bisschen präzisieren, diese Frage?
Ja, ich stelle es mir so vor, oder man hört es auch immer, oder es ist eigentlich logisch, dass natürlich, ich sage jetzt mal Sorge in Anführungsstrichen, für dich und für deinen Körper jetzt höher steht als zum Beispiel die Sorge für meinen Körper.
Ja. Auch unter Umständen kann das aber auch anders sein. Ne? Wenn ich einen Menschen besonders liebe oder eine besonders große Zuneigung für einen anderen Körper, Geist, Organismus vorhanden ist, dann kann es sogar so sein, dass ich mich, diesen Körper, vernachlässige für diesen Körper. Also im Prinzip aber hast du recht. Im Prinzip wird sich in erster Linie um diesen Körper gekümmert. Also wenn du das mit Hierarchie meinst, würde ich sagen, ja. Zunächst einmal ist Priorität, sich um diesen Körper zu kümmern, um sein Wohlergehen, ne, damit er gepflegt ist, genährt ist, sich wohlfühlt, ja, das schon.
Ich meinte mit Hierarchie auch, dass zum Beispiel ein Reiz, der wahrgenommen wird, der unangenehm ist,
ja,
vielleicht dann höher eher in die Wahrnehmung kommt oder weil da muss vielleicht was passieren, um den zu, sag mal, es ist auf einmal ein Geräusch da, es ist sehr unangenehm,
ja, ja,
ist. Du nimmst vielleicht mit den Augen was sehr Schönes wahr, aber dann ist das Geräusch vielleicht dann doch in der Hierarchie der Wahrnehmungen höher, weil da eventuell eine Aktion passieren muss, um dem auszuweichen.
Höher, gut, kann man sicherlich so ausdrücken, aber intensiver in jedem Fall. Na klar, weil ein störendes Geräusch natürlich gerne nicht mehr gehört wird. Also logisch, dann ist das in erster Linie, dann ist das vor allen Dingen da, ist das Pirat Priorität erstmal, das Geräusch wegzubekommen, weil meine ganze Aufmerksamkeit sich sozusagen auf dieses Geräusch richtet. Wird sozusagen reingezogen in das Geräusch. Und dann das unangenehme Gefühl und dann kommt der Gedanke, wie kriege ich das los? Da kann ich aber irgendwas dagegen tun. Den Hund vergiften, der da bellt zum Beispiel. Ne? Oder sowas. Nee, also, dann kommen da die verrücktesten Gedanken. Ja. Manche werden durchgeführt, manche nicht. Also vergiftendes Bellen des Hundes ja wahrscheinlich nicht. Ja. Aber der Gedanke könnte natürlich trotzdem vorhanden sein. Ja. Mhm. Aber wer denkt den? Da ist der entscheidende Punkt. Da ist ja niemand, der den denkt. Deswegen kann der Gedanke ruhig kommen. Also mich stört so ein Gedanke nicht. Ne? Der ist halt da, dann lacht man drüber und es geht weiter. Ja. Das ist ja auch der entscheidende Punkt, dass man keine Schuld mehr da, kein Schuldgefühl mehr da ist. Es gibt ja viele Leute, wenn die so einen Gedanken denken, denken sie, oh Gott, wie kann ich sowas denken?
Ja. Was bin ich für ein schlechter Mensch?
Was bin ich für ein schlechter Mensch und so weiter. Aber ist irrelevant. Und Gedanken, die als irrelevant erkannt werden, und das ist eben auch ein Prozess, in diesem oder der nach dem Mindcrash folgt, ja, dass irrelevante Gedanken erkannt werden und in den Müll gehen. Und bleiben tun die relevanten Gedanken. Also die, die sich wirklich um die Funktion des Lebens kümmern, sowohl um die Funktion von mir selber als auch die von anderen.
Also was manche so den Birkin meint.
Sowas, wie das schön, wie das der Ramesh Speisekar, glaube ich, sehr schön auch definiert hat, der Thinking Mind. Ja, der also, was weiß ich, irrelevante Gedanken, nenne ich das gerne, denkt, und der Working Mind, der sich um die Funktion kümmert.
Aber normalerweise sind das jetzt Sachen, über die du nicht unbedingt nachdenkst. Also wir sprechen jetzt darüber, aber das läuft einfach ab.
Ganz genau, lieber Sidhu. Es ist so. Es wird darüber überhaupt nicht mehr nachgedacht. In dem Augenblick, wo die Fragen kommen, wenn ich in einer Session bin, in einem Interview bin, oder in einem Event, wie ich das jetzt nenne, ja, dann sind diese Fragen relevant, dann wird auch eine Antwort drauf gegeben, aber ansonsten wird sich darum nicht gekümmert. Das ist nur das Leben da, das, was im Augenblick wichtig ist. Also zum Beispiel jetzt oder vorhin Vorbereitung des Zimmers. Fertig.
Zu deinem Buch. Also im Grunde geht es doch bei allen deinen Büchern um diesen, wie du es jetzt in dem Buch nennst, Mindcrash, oder nicht?
Und es ist erstaunlich, dass man 20 Bücher schreiben kann über das gleiche Thema. Ne? Das ist mein 20. Buch. Ja, und abgesehen vielleicht vom ersten, wo der Mindcrash ja noch nicht erfolgt war, sondern erst sozusagen, das war so eine Vorstufe, könnte man sagen, ja, sind sie sozusagen alle diesem Thema gewidmet. Das stimmt.
Auch deine Romane.
Auch die Romane. Du, einen hast du ja gelesen, der gescheiterte. Ne?
Ja, ja.
Und da ging es auch schon, das war auch schon vorher. Das war ja nicht nach dem Mindset, das war wieder eine Vorausschau dessen, was da kommen würde. Ne? Mhm. Aber letztlich geht es immer darum, das ist richtig. Ja. Es lässt mich nicht mehr los. Es hat mich gepackt und wird wahrscheinlich so lange bleiben, bis ich irgendwann mal umfalle. Ne? Mhm.
Und was unterscheidet dein neues Buch von den anderen?
Ja, man kann schon sagen, dass es sich unterscheidet, weil es vom Konzept her ein wenig anders aufgebaut ist, woran natürlich auch der Verlag schuld ist. Denn so ein großer Verlag wie der Goldmann Verlag, ein Publikumsverlag, vielleicht kann ich das in dem Kontext ruhig mal sagen, als ich das erste Manuskript, das bereits um die 200 Seiten umfasste, an den Verlag geschickt habe, kam es also postwendend zurück. Mit der Bemerkung, also Herr Ablass, wenn Sie uns die non-dualen Wahrheiten um den Kopf schlagen, steigen wir nach ungefähr 10 bis 20 Seiten aus. Und das ist klar, weil so ein Verlag will ja Menschen heranführen an diese Wahrheit, wenn man das mal so nennen will. Nicht? Und da kann man nicht einfach loslegen, so wie das normalerweise bei mir jetzt der Fall ist. Man kann nicht einfach voraussetzen, dass Leute schon ein bestimmtes Basiswissen haben, wie das zum Beispiel bei Menschen, die zum Beispiel jetzt TV gucken, also die größere Anzahl zumindest der Fall ist. So, man muss sie langsam heranführen. Und deswegen haben die mir da ein Konzept vorgeschlagen, das ich dann auch angenommen habe, gern bereit war, es anzunehmen, weil ich fand das eigentlich sehr hilfreich, wo man sozusagen bei den Basics anfängt. Ja. Und nicht gleich reinspringt, sozusagen. Und deswegen ist es ein wenig anders als die anderen Bücher.
Vom Aufbau anders, oder?
Vom Aufbau anders, aber auch natürlich von der Sprache, weil ich eben hier auch versuche, eben auch Menschen zu erreichen, die sich mit dem Vokabular von Advaita noch gar nicht befasst haben.
Das heißt, so Begriffe wie Gewahrsein.
Die sind schon drin.
Sind schon
also
drin.
Es gibt dann später, also ich meine, es baut sich langsam auf. Vielleicht kann ich mal ganz kurz das Inhaltsverzeichnis sagen, wie es also sich aufbaut. Dass der Anfang heißt also hier die Macht des Mindfucks. Also Gegenteil von Mindcrash. Der Mindfuck. Ja, also man ist gefangen in diesen Konzepten, vor allem im Ich-Konzept. Ja. Die es ganze Gesellschaften steuert. Also es fängt sehr, sehr weit außen an, sozusagen. Ne? Also da kommen da so Sachen rein, wie zum Beispiel einen Titel oder eine Überschrift. Was ist nur aus der kühnen Vision des Herrn Trotzki geworden? Kommunismus. Hunger, nur ein Logistikproblem. Dann Yes, we can. Die wunderbare Vision des Herrn Obama. Wo ist sie geblieben? Was ist aus ihr geworden? Ja. Dann eine grandiose Idee, die im Feinstaub versandet. Europa. Bürokratie. Eine tolle Idee, aber was kommt dabei raus? Was sehen wir davon? Ja. Dann natürlich zum Beispiel der böse Wolf und die Medien. Wer sich daran erinnert, was mit dem unserem Bundespräsident gemacht worden ist, wegen einiger mehr oder weniger lapidarer Fehler, die er sich hat zu Schulden kommen lassen. Wurde ja dann am Schluss auch freigesprochen. Und solche Geschichten. Dann auch die Idee eines Schöpfers. Wissenschaft, auch nur ein Glaube. Sexomania. Ne? 50 Shades of Grey, diese Geschichten, nicht wahr? Also was dafür ein Wirbel gemacht wird. Wie diese Bücher sich verkaufen, warum? Und so weiter. Also in die Richtung, mit anderen Worten, mal ein bisschen aufzeigen, wie dieser Mindfuck ausgehend von diesem Ich-Gedanken sozusagen weltweit, global unser Mind beherrscht.
Ja. Unter Mindfuck verstehst du jetzt also praktisch dieses zwecklose Denken, also wo der Verstand die Aufmerksamkeit absorbiert, indem er sich über alles Mögliche Gedanken macht, was man überhaupt nicht beeinflussen kann, was überhaupt nicht relevant ist, wo er mit, einfach als Beschäftigung.
Genau. Ne? Es fängt an mit dem Ich-Gedanken, ich bin der sozusagen der Kontrolleur meines Lebens und dann gucke ich in die Welt und sehe, was alles schief läuft. Und was man alles verändern könnte und müsste, ne? Sowohl im eigenen persönlichen Bereich als auch im Bereich der anderen. So, und dann daraus entwickeln sich Konzepte, die ich nicht als falsch bezeichne. Sie sind ja da, sie sind ja vorhanden. Wenn sie vorhanden sind, dann sollen sie offensichtlich vorhanden sein, so sehe ich das zumindest. Aber die in der letzten Konsequenz nichts anderes sind als dieser sogenannte Mindfuck. Ne?
Und das, der Ausgangspunkt ist ja oft schon nicht, also kann man in Frage stellen, weil der Verstand geht davon aus, wie er die Welt versteht. Aber so ist immer nur ein ganz kleiner Aspekt.
Und so wie er konditioniert ist. Ne? Und diese Konditionierung mal aufzudecken, mal zu gucken, also natürlich nur in einem ganz kleinen Rahmen. Da könnte man ja dicke Wälzer schreiben, aber nur um das mal anzureißen, dass sozusagen da nicht die Lösung ist, ja, in dieser Weltverbesserungsmanie oder in bestimmten Konzepten, von denen man ausgeht, dass sie also wirklich etwas Entscheidendes, grundlegend in der Welt verändern können. Es geht nicht darum, sozusagen die Welt zu verändern in diesem Buch. Ich habe deswegen ganz am Anfang ein Zitat von Hesse, von Hermann Hesse gewählt. Das darf ich mal ganz kurz zitieren. Das ist ein Zitat aus, ich habe das glaube ich auch hier, Hermann Hesse, politische Betrachtungen, gesammelte Werke, Band 10. Die Welt ist nicht da, um verbessert zu werden. Auch ihr seid nicht da, um verbessert zu werden. Ihr seid aber da, um ihr selbst zu sein. Ihr seid da, damit die Welt um diesen Klang, um diesen Ton, um diesen Schatten reicher sei. Sei du selbst, so ist die Welt reich und schön. Sei nicht du selbst, sei Lügner und Feigling, Mindfuck, so ist die Welt arm und scheint der Verbesserung bedürftig. Das fand ich ein schönes Eingangszitat. Es geht also nicht darum, die Welt zu verbessern, sondern es geht im Grunde nur nicht mal sich selbst zu verbessern, sondern es geht darum, sich selbst zu sein und sein zu können. Dahin zurückzukommen, was ich den natürlichen Zustand nenne. Ja.
Aber der Grundgedanke ist irgendwo auch doch dann, wenn die Menschen oder sagen wir mal der größte Teil der Menschen nicht aus dem Verstand heraus leben würde, sondern den Verstand da einordnen, wo er ist, einfach nur als Diener, dann wird die Welt anders aussehen.
Dann würde sie mit Sicherheit anders aussehen, wenn das möglich wäre.
Aber ich kenne von dir auch die Aussage, dass die Polaritäten, dass es die immer geben wird, zwischen angenehm und unangenehm, Leben und Tod, Krieg und Frieden.
Ja. Und deswegen sage ich ja, wenn es möglich wäre. Wenn es möglich wäre, dann würde die Welt anders aussehen. Da es aber nicht möglich ist, sieht sie nicht anders aus.
Im Moment.
Und wird sich auch meines Erachtens nicht grundlegend verändern. Nicht grundlegend. Wir sehen Verbesserungen der Technik. Ne? Ganz klar, wir haben heute das Internet. Allein schon vor 50 Jahren undenkbar gewesen. Ja. Wir sehen soziale Vernetzung, ne, überall durch diese sozialen Netzwerke. Wir haben Maschinen, wir haben Automatisierung, bald wird es keine Kassiererinnen mehr geben, weil überall Automaten stehen. Ob das gut ist, weiß man nicht so genau. Ne. Aber da haben wir es schon wieder. Sobald etwas Gutes auftaucht, folgt schon das Schlechte. Das ist immer sozusagen, das zieht das immer nach sich. Ja? Du hast auf der einen Seite Automatisierung, wunderbar, die ganzen einfachen Arbeiten können von Automaten übernommen werden. Und was machen die ganzen einfachen Leute, die keinen anderen Job machen können? Arbeitslos. Müssen sich einen neuen Job suchen.
Trinkdepression.
Ja. Also von daher gesehen, da ist das Prinzip der Polarität.
Was bedeutet es jetzt für den anderen? Das Leben grundsätzlich aus einer anderen Sichtweise zu leben. Also für mich würde ich sagen, es wird sehr viel entspannter.
Absolut. Es ist entspannter, es ist Frieden da, es fließt, Entscheidungen werden anders getroffen, nach völlig anderen Kriterien. Man fühlt sich nicht mehr eingezwängt in bestimmte Muster, die man befolgen muss unbedingt, sonst ist man nicht gesellschaftsfähig. All diese Dinge fallen von einem ab. So dass man wirklich sagen könnte, das Leben wird wesentlich friedlicher. Und vor allen Dingen ist es einfach, ist diese innere Stabilität da, von der ich immer spreche. Ich nenne das gern innere Stabilität. Also Frieden kann man natürlich sagen, logisch, es ist Friede da. Aber da Friede oftmals mit einem Gefühl assoziiert wird, ist das Wort auch ein bisschen schwierig. Ja. Weil es eben, wie gesagt, mit dem Gefühl des Friedens assoziiert wird, aber es ist nicht immer Friede da im Sinne von einem Gefühl. Aber was immer da ist, was ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen kann, ist immer Stabilität da, innere Stabilität, egal was im Außen passiert.
Frieden als dann als Frieden vor störenden Gedanken?
Ja, könnte man sagen, obwohl störende Gedanken auch nicht stören.
Genau, eben, gar keine Störung mehr.
Genau, da sind sie halt da, ne? Aber sie werden nur wahrgenommen. Sie haben keine Relevanz und von daher gesehen können sie dich nicht mehr packen und reinziehen und mit dir irgendwas Blödes anstellen.
Zu deinem Buch, also erstmal beschreibst du quasi an Beispielen die Auswirkungen des Lebens aus dem Verstand heraus.
Genau. Ja.
Und wie geht es dann weiter?
Ja, und dann als nächstes, ich muss ja selber nachgucken, denn ich habe das natürlich nicht mehr im Kopf, da gibt es ein Kapitel, das heißt dann, ein bisschen provokativ, meinen täglichen Mindfuck gib mir heute. Vom Vater unser, ne? Und hier sind, gibt es so ungefähr 10, 12 Mindfuck-Stories, so nenne ich sie, die sich also mehr oder weniger auf das Individuum beziehen. Also wie wirkt sich der Mindfuck ganz konkret im Leben der sogenannten Person aus? Ja? Natürlich viele Beziehungsstories, aber auch Stories in Bezug auf wie komme ich zu Erfolg, wie komme ich zu Geld und all solchen Sachen. Mehr romanhaft beschrieben. Ne? Aber nur kurz, immer so 3-4 Seiten von jeder Story, um auch mal selber reflektieren zu können, inwieweit betrifft das mich. Ja? Also vom allgemeinen Mindfuck, der ganze Gesellschaft besteuert, hin zum individuellen Mindfuck. Das ist dann das nächste Kapitel. Um ein bisschen so zu gucken, na, das könnte für mich auch zutreffen. Ja? Da kann ich mich wiederfinden, sozusagen. Ne?
Und dann kommt die Anleitung.
Warte mal, kommt die schon?
Gibt so, warte.
Dann kommt erstmal, ja, dann ist wichtig erstmal zu sehen, also so habe ich das erstmal genannt, für diejenigen, die der ganzen Sache etwas ferner stehen, das ist die Philosophie der Non-Dualität. Es ist ja in Wahrheit keine Philosophie. Aber für viele, die außen stehen, ist es eine. Deswegen die Philosophie der Non-Dualität.
Es ist eine Philosophie, finde ich. Also,
ja, für mich ist es keine mehr, weil Philosophie bedeutet ja schon mehr oder weniger, na gut, Liebe zur Weisheit könnte man natürlich sagen, ja. Aber für viele bedeutet ja Philosophie, und es gibt ja viele Philosophien. Es gibt diese, jene, diese. Und insofern ist es für mich keine Philosophie, weil es nicht eine von vielen ist, sondern es ist die Wahrheit.
Es ist, ja. Aber da sich die Wahrheit nicht in Worte ausdrücken lässt, ist es quasi eine Philosophie über die, ja, Wahrheit, die, ja, die auf die Wahrheit wirklich hindeutet.
Das ist eine gute Definition, da kann ich dir voll zustimmen. Und es wird ja hier so genannt. Dann gibt es hier drei Aspekte, alles entspringt einer Quelle. Die Abwesenheit des Subjekts, zweiter Punkt, oder Leben im Stand-by-Modus, nenne ich das. Und dann dritter Punkt, alle Objekte sind temporäre Erscheinungen und somit Illusionen. So, diese drei Punkte werden da beleuchtet. Und damit da mal eine Grundlage gelegt wird in Bezug auf das, was jetzt kommt. Dass die Leser auch wissen, so, also auf der Grundlage führt er uns jetzt hinein in den Mindcrash. Obgleich ich sagen muss, selbst wenn er das nicht versteht, was da steht, ist es unwichtig. Der Mindcrash kommt so oder so, wenn er kommen soll. Dazu muss ich die Philosophie der Non-Dualität nicht unbedingt verstehen. Aber für einige könnte es vielleicht interessant sein, sich damit mal kurz theoretisch zu befassen.
Ja, vielen gibt es eine Sicherheit, wenn man theoretisch, genau, ein bisschen einen Einblick,
genau,
hat.
Genau, ne? Dazu ist es da. Ne? Ja, und dann, ich weiß es nicht genau, ob es im Original auch schon so ist, ob die das danach oder davor gemacht haben, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil ich habe den Originaltext noch nicht vorliegen. Die Fahne ist sogar nicht fertig, ich muss also nochmal überarbeiten. Wir sind also ziemlich früh dran. Aber ich habe auf jeden Fall eingebracht, und ich bringe das jetzt auch mal, ob es danach oder davor kommt, ist egal. Und zwar fünf Risiken, die vor, während oder nach dem Mindcrash auftreten können. Ich hielt das für wichtig. Denn die gibt es eindeutig. Und die vielleicht enttäuschendste, aber am wenigsten gefährliche, ist diejenige, es bleibt beim intellektuellen Verstehen. Das heißt, ich verstehe intellektuell, dass es einen Täter, einen Denker nicht gibt. Aber warum auch immer, sinkt diese Wahrheit nicht so tief in mich ein, dass sie mein alltägliches Leben dominiert. Das ist ein Risiko bei der Geschichte. Also ich nenne es zumindest mal Risiko. Ne?
Ja, ich würde vielleicht sagen Herausforderung. Ist es.
Wunderbar. Wir ändern das. Okay. Dann, denn das Zweite, ich denke mal, wo du auch von meiner Meinung sein wirst, wahrscheinlich Angst vor dem bodenlosen Abgrund. Es gibt da einen Zustand der Leere, der oftmals mit dem Verstand am Anfang sehr, sehr furchteinflößend erscheint. Wie gehe ich damit um? Ein dritter Punkt ist Rückzug vom gesellschaftlichen Leben. Das habe ich im ersten Jahr erlebt, dass ich überhaupt keinen richtigen gesellschaftlichen Bezug mehr bekommen habe, weil ich war so im luftleeren Raum. Wie gehe ich damit um? Dann auch verfallene Passivität. Ja, wenn sowieso alles determiniert ist, dann brauche ich ja gar nichts mehr zu machen. Was soll das alles? Ich setze mich hin und schaue, was passiert. Das ist auch ein Risiko, was passieren kann. Habe ich auch bis zu einem gewissen Grad erlebt. Auch da gibt es eine Hilfestellung. Und fünftes Risiko, die unerfüllt bleibende Erwartung eines besonderen Verhaltens. So now I'm holy. Jetzt bin ich ganz besonders erleuchtet, jetzt muss ich mich auch ganz besonders verhalten und jetzt werde ich natürlich nicht mehr so sein, wie ich früher war. Und plötzlich merkst du, dass die ganzen Verhaltensdinge, die früher da waren, immer noch da sind. Und das kann einem schon ein bisschen Mühe machen. Und auch da gehe ich drauf ein. Also die Risiken halte ich für wichtig, dass man eben, oder die Herausforderung, ganz am Anfang, dass man da auch lernt, wie sich das einschleifen kann. Ne? Bei mir hat sich das automatisch eingeschliffen. Über einen gewissen Zeitraum, nach einem Jahr, war ich raus aus diesem, dass ich mit anderen Leuten nicht mehr richtig reden konnte und auch gar nicht mehr reden wollte. Weil das erschien mir alles ein bisschen profan, was da geredet wurde. Und ich denke, das kann dem einen oder anderen helfen. Und vor allen Dingen, es kann darauf vorbereiten. Denn manche haben dann ja auch plötzlich solche passieren Ereignisse, mit denen sie gar nicht umgehen können, die ihnen auch Angst machen und so weiter. Da möchte ich gerne drauf eingehen.
Und das Risiko oder die Herausforderung, dass man erwartet, mehr oder weniger die ganze Zeit irgendwie in Bliss oder Glückseligkeit
zu sein. Das ist da drin. Das kommt da unerfüllt, also bleibende Erwartung eines besonderen Verhaltens. Ah, da ist natürlich auch besonderer Zustand und so weiter gemeint.
Ah ja, aber das ist doch also
weit verbreitet.
Weit verbreitet, ja.
Und kommt halt nicht. Ne? Und das ist natürlich dann enttäuschend. Und da ich ja davon überzeugt bin, dass es sich um einen Dekonditionierungsprozess handelt letztlich, können wir nicht davon ausgehen, dass in dem Augenblick, wo einmal wirklich klar ist, mich gibt's nicht, um es mal ganz einfach auszusprechen, kann ich nicht davon ausgehen, dass mein Verstand in jeder Hinsicht geklärt ist. Es gibt diesen Mind Crash, wo plötzlich und es haut rein und du weißt ganz genau, mich gibt's nicht. Ja? Die Existenz ist Illusion oder wie auch immer. Aber es bedeutet nicht, dass der Verstand nicht weiterhin drehen kann. Das beste Beispiel für mich, das dramatischste Beispiel ist immer Susan Segel. Ne? Die es erlebt hat, geht zur Bushaltestelle, plötzlich ist das Ich weg und kommt in gewaltige Ängste hinein. Bis sie dann von Lehrern entsprechend weitergeführt wird, um zu sehen, was da eigentlich bei ihr passiert ist. Ja.
Die viele Jahre braucht,
um viele Jahre braucht,
damit in Frieden zu kommen.
Ja, um damit wieder sozusagen sich zu arrangieren. Und wollte ich sogar zurückhaben. Ne? Mhm.
Für mich sieht das so aus, als wäre dein neues Buch eine Möglichkeit oder eine Brücke, Advaita oder Non-Dualität mehr zum Mainstream zu bringen?
Es könnte sein, dass es sich so entwickelt, ja. Es wäre schön, wenn es in jeder Bahnhofsbücherei stände oder Buchhandlung stände. Wäre schön, würde ich mich freuen darüber. Nicht nur wegen Umsatz.
Ja. Wurde da auch nicht unglücklich drüber.
Wäre darüber nicht unglücklich, genau.
Wirst du zum Buch selber noch was sagen oder sollen wir zum Verlag übergehen?
Naja, es kommen da noch die 10 Strategien, die natürlich alle, wo es letztlich, obwohl sie von verschiedenen Seiten kommen, letztlich nur darum geht, eben dieses Ich wegzupusten. Oder besser gesagt, die Vorstellung eines Ichs. Es gibt ja keins. Das ist eine Illusion.
Aha, du propagierst also Strategien dafür.
Ja, ich mache Strategien. Ich bin also nicht einer, der sagt, there is no one. Gibt's ja auch.
Strategie kann auch von no one.
That's the point. Das ist aber auch eine Strategie. Ja, das muss man sehen. Aha. Es ist nichts weiter als eine andere Strategie. Es gibt einfach Lehrer, als weiter Lehrer, die sagen, so ist es. Fertig. Aus. Ne? Und ja, wie kann ich da hinkommen? There is no one. Ist eine Strategie, das kann dir den Kopf weghauen in dem Augenblick. Ne? Aber es ist nichts anderes als ein weiteres Konzept. Und da ich Konzepten grundsätzlich nicht feindlich gegenüberstehe, gebe ich 10. 10 Möglichkeiten, um etwas zu tun. Das heißt, ich gebe dem illusionären Ich erstmal Futter. Ich gebe ihm Futter, ich nehme ihm das nicht weg. Das ist eine andere Strategie. Es gibt auch weitere Lehrer, die sagen, ich nehme alles weg und fertig. Ich sage, nee, ich gebe ihm erstmal Futter, damit es so richtig schön scheitern kann. Denn egal welche Strategie ich nehme, am Schluss steht immer das Scheitern. Es ist immer der gleiche Punkt, am Schluss weiß ich, es geht nicht. Ich habe keine Chance. Und diese Chancenlosigkeit ist nicht bei allen so gegeben, dass sie sozusagen durch dieses Konzept des Nichthandelns, des überhaupt nichts tun, des vollkommen der Hilflosigkeit dahin kommen. Es gibt eben Typen wie mich, die müssen was tun.
Ja, das.
Und die meisten Menschen wahrscheinlich. Ne?
Der Verstand schreibt, hurra, ich kann was tun, Strategien, super,
so ist das.
Mach ich
ja,
mit. Mach ich
mal, genau. Um am Schluss zu sehen, ich krieg da gar nichts hin, ne? Ja, die brauche ich jetzt nicht alle beschreiben insgesamt, ne, ist ja klar.
Nee.
Aber es sind alles Strategien des Scheiterns, könnte man sagen, die eben am Schluss dazu führen, dass man blank ist.
Kommt die Frage, wer bin ich auch dran vor bei den Strategien?
Ich habe die ja nicht, ich schließe natürlich nicht aus, aber ich stelle lieber die Frage, wer denkt. Die kommt auf jeden Fall vor. Ja, und am Ende dann sind es dann die sogenannten 100 Reminder. Er hat das kam übrigens vom Verlagsleiter. Der wollte das unbedingt haben. Da habe ich gesagt, okay, machen wir, kein Problem. Ich mache alles mit. Ne? 100 Reminder für den Fall, dass der Mindfuck zurückkehrt. Erstmal habe ich gedacht, Moment mal, Junge, du hast keine Ahnung. Ne? Der Mindfuck kann nicht zurückkehren. Wenn der einmal weg ist, dann ist er weg. Ne? Aber ich muss mich erinnern an meine eigene Zeit, in der ich das Advaita-Wissen schon hatte. In der, ne, der Gescheiterte, wo alles schon klar war, sozusagen. Aber der Mindfuck hat mich immer noch voll am Wickel gehabt. Ja. Und dafür habe ich dann so 100 mehr oder weniger Sinnsprüche gemacht, die denjenigen, der das vielleicht schon erlebt hat oder der auch vielleicht kurz davor steht oder so oder mittendrin im Prozess ist, ja, dass der durch einen einzigen Spruch wieder, ja, okay. Reminder, ne? Einfach nur eine kleine Erinnerung. Ne? Kann man aufschlagen, reinlesen und die Wirklichkeit steht einem wieder vor Augen oder der Betrug ist wieder sozusagen offenbar.
Ja. Ja, man hört ja ab und zu schon mal, dass Leute sogar Monate oder Jahre quasi nicht aus dem Ich herausgelebt ja. haben und auf einmal hat es sich wieder eingeschlichen.
Genau.
Also die sind dann manchmal unglücklicher als je zuvor.
Das ist richtig, das ist richtig. So, das ist im Grunde genommen eine Übersicht. So wird das also, so kann man das dann
lesen. Ja, hört sich sehr als eine runde Sache an. Mhm. Ist es ein dicker Wälzer?
160 oder Seiten.
Mhm.
160 Seiten, kostet auch, glaube ich, nicht so viel. Solche großen Verlage können ja da sehr günstig publizieren. Ich glaube, das kostet als Taschenbuch 8,95 und kostet als Kindle, also als Lese, als E-Book 7,95.
Mhm. Und wird ab Oktober verfügbar.
Bis Oktober, genau. Jetzt kann man schon vorbestellen, aber ab Oktober kann man es dann bestellen und bekommen auch.
Okay. Also kannst du nochmal den Verlag nennen? Und
ja, einmal, also der große Verlag, den man nennen muss, also die haben ja alles Mögliche aufgekauft. Ne? Unter anderem eben auch Goldmann, das ist ja ein bekannter Verlag in Deutschland. Und der Verlag selbst heißt Random House Verlagsgruppe. Das ist weltweit die Nummer 1. Und Goldmann verlegt es dann als Taschenbuch. Ich bin eigentlich sehr glücklich, dass es Goldmann macht, weil Goldmann ist ein Publikumsverlag. Arcana gehört ja auch zu denen. Das ist aber mehr so im spirituellen Bereich, ne, angesiedelt. Der Goldmann Verlag ist eigentlich für die große Öffentlichkeit. Also für alle, wenn du so willst. Wenn ja auch viele Romane verlegt vom Goldmann Verlag. Ne?
Und der Verlag ist auf dich zugekommen.
Ja, genau. Da gab es mal eine Begegnung an irgendeinem Rainbow Spirit Festival, wo auch der Verlagsleiter da war. Und dann hat er einen Scout auf mich abgestellt und hat mich dann hier gefragt, ob ich gerne für den Verlag ein Buch schreiben würde. Dann hatten wir ein Gespräch vor Ort, ein bisschen Brainstorming gemacht und so. Und ich habe dann unter anderem den Begriff Mindcrash genannt. Und da sprang der sofort drauf rein und sagte, hey, das ist ein guter Begriff, den nehmen wir. Ja. Und so fing das Ganze an, schon im August vorletzten Jahres. Da haben wir einen großen Vorlauf immer in dieser Verlage. Ne?
Ja, und die großen Verlage kriegen ja auch mit, dass es in dem Bereich erfolgreiche,
ja,
wie Eckhart Tolle, richtig, gibt. Warum soll sich sowas nicht mal wiederholen in Europa?
Ne? Genau. So sehe ich das auch. Das wäre natürlich schön.
Und der Vorteil ist, dass eben auch so ein großer Verlag eben ganz andere Werbung machen kann,
genau,
und ganz anders gegenüber, ja, Buchhändlern auftreten kann.
Eben. Das ist eben auch ein großer Vorteil, dass die sehr wahrscheinlich auch in bestimmten Magazinen, Zeitschriften dann Werbung schalten werden. Und ich habe erst kürzlich jetzt, da habe ich von einer bestimmten Stelle gehört, im Goldman Verlag, man könnte vielleicht auch Webinare machen. Ich weiß nicht, wie weit jetzt TV für sowas auch zur Verfügung stehen kann.
Ja, wir haben ja ein eigenes Portal, Webstream.eu.
Okay.
Da laufen schon Webseminare drüber.
Ja, sowas in der Richtung. Ich habe das dann auch gleich gesagt. Jetzt TV wäre ein möglicher Partner. Ich glaube, JEET, macht der JEET was auch?
JEET.
Oder JEET.
Ja, aber JEET ist in den letzten Monaten sehr ruhig geworden. Ich weiß nicht genau.
Okay. Naja, wie gesagt, da wird sich schon einiges eröffnen in der Richtung. Ne?
Ich möchte noch was fragen zum Schreiben,
ja,
von dir, weil du sagst ja, die Worte kommen, ja, sowieso zu dir, auch jeden Morgen kannst,
ja,
du dich hinsetzen
Morgen
und schreiben.
Also fast jeden Morgen. Okay.
Aber anscheinend ist nicht die völlige Freiheit dafür nötig. Also du kannst auch nach Vorgaben, wenn der Verlag zum Beispiel, ja, eine bestimmte Richtung oder
also ich
was.
Ich kann das, manche können das nicht.
Mhm.
Ich hatte auch ein bisschen eine Hemmschwelle erstmal, musste überlegen. Also am Anfang war ich ein bisschen, ja, hat mir nicht so gut gefallen, dass ich da einfach jetzt nach Konzept schreiben muss oder sollte. Und dann habe ich das ein paar Nächte drüber geschlafen, das einfach sacken lassen, habe ich gemerkt, du, warum eigentlich nicht? Die Inspiration muss ja deswegen nicht weg sein. Du gehst einfach da rein und lässt dir das geben, es wird dir sowieso geschenkt, ob so oder so. Und dann probier es einfach mal. Denn so ein Angebot einfach auszuschlagen, weil man vielleicht eigensinnig ist und sagt, du, also wenn das nicht so passiert, wie ich das haben will, dann mache ich gar nichts. Also da bin ich nicht der Typ dazu. Es gibt vielleicht andere, die dann sagen, nee, das mache ich nicht. Muss so sein, wie ich das haben will.
Und wie du es immer machst.
Genau, wie ich es immer mache. Aber ich habe die Wahrheit ja nicht verwässert. Ich musste sie in keinster Weise verwässern. Ich musste sie vielleicht nur ein bisschen anders präsentieren.
Und da du sie schon oft in der totalen Freiheit, wie es sich gestaltet,
ja,
hat,
das kann ich ja
präsentiert hast. Ja, genau.
Da habe ich ja jeden Morgen meine Freiheit. Da kann ich, egal wie ich schreibe, was ich schreibe, ist das einfach dann für diejenigen, die es gerne mögen, die halt da drauf stehen, ist das ihre Speise, ist das ihr Daily Bread, ihr Mana, wie auch immer. Und ja, da kann ich dann ja so frei sein, wie ich will.
Zu dem Untertitel, der hat schon ein bisschen Wellen geschlagen. Im Internet habe ich mitbekommen, weil du da
befreie dich von der Diktatur des Verstandes. Nicht? Und dann hat natürlich einer, das war nicht nur einer, waren einige, der gesagt haben, Werner, das ist doch im Grunde genommen wirklich Konzession an den Verlag. Wie kannst du denn jemanden suggerieren, dass er sich befreien kann? Ne? Und meine Antwort war einfach, ich habe nie und werde nie irgendwo behaupten, es gäbe keinen freien Willen. Ich kann mich jederzeit zu allen möglichen entscheiden, sogar aus dem Fenster zu springen, habe ich die Wahlmöglichkeit jetzt. Ne? Die Frage ist nur, ob ich es tue. Und deswegen sage ich nicht, es gibt keinen freien Willen, sondern ich sage, der freie Wille ist Illusion. Das heißt, das, für was ich mich jeweils entscheide, ist determiniert. ist also gar nicht anders möglich, als so, wie es eben läuft. Das ist ein Riesenunterschied. Und deswegen, selbstverständlich, kann ich mich von der Diktatur meines Verstandes befreien. Nur wenn das tatsächlich geschieht, werde ich nicht mehr auf den verrückten Gedanken kommen können, dass ich das getan habe. Sondern dann sehr klar sehen, es ist einfach passiert. Und deswegen verspreche ich auch niemandem etwas. Ich kann niemandem versprechen oder den Mindcrash versprechen. Und es kann nicht mal ein Chirurg kann sagen, die Herzoperation funktioniert. Die hat jetzt quasi 90, bei 9 von 10 Leuten hat die funktioniert. Nicht wahr? Deswegen wird sie funktionieren. Aber ich kann es nicht versprechen. Es könnte auch einmal sein, dass es nicht funktioniert. Also wir können auf keinem Gebiet unseres Lebens und auf keinem Feld können wir Garantien abgeben. Deswegen kann ich auch keine Garantie geben, wenn du das Buch liest, hast du mein Crash. Das ist mehr oder weniger nicht unter unserer Kontrolle. Aber ich kann Strategien anbieten und kann sagen, pass mal auf, du kannst einmal das versuchen, jenes versuchen, das versuchen. Ja? Und schauen wir mal, was passiert. Weil es gibt natürlich noch ein anderes Argument von manchen Advaita-Kundigen, ja, der sagt, wenn es denn so ist, dass es sowieso passiert, dann muss ich sowieso drauf warten, dass es passiert. Ja, das ist insofern unlogisch, als das, was passieren muss, damit es passiert, genauso determiniert ist, wie das mögliche Warten darauf. Es ist egal. Es spielt keine Rolle, ob ich warte, ob ich nicht warte. Es passiert sowieso, wenn es passieren soll. Aber daraus die Konsequenz zu ziehen, dann brauche ich ja gar nichts mehr machen. Die geht gar nicht. Genauso wie ich morgens nicht bestimmen kann, dass ich einfach liegen bleibe im Bett. Ich kann mir das vornehmen, ich bleibe im Bett liegen, ich warte so, ich will nur den ganzen Tag einfach nur schlafen. Ja, dann pass mal auf, was passiert. Nach einer halben Stunde, nach einer Stunde hast du keine Chance, musst du aufstehen, allein schon aufs Klo zu gehen. Also die Energie lässt es gar nicht zu, dass wir einfach nur da sitzen und auf irgendwas warten.
Genau, das Warten wird es nicht verhindern, aber das als alleinige Lösung oder Möglichkeit anzusehen, ist auch nicht gerade schlau.
Nein, oder wie andere sagen, komm einfach immer wieder zum Meeting, komm 20, 30 Mal zum Meeting und selbst dann, es kann passieren, aber es muss nicht passieren. Ja, es ist auch eine Möglichkeit, aber es sind alles nur Möglichkeiten. Deswegen, ich sage nur Vorsicht davor zu sagen, Warning, ne, irgendein Konzept zu benutzen. Weil wir haben immer nur Konzepte. Egal was. Sobald wir den Mund aufmachen, kommt ein Konzept raus. Wir können das einfach nicht verhindern.
Nennst du deine Seminare auch noch Mindcrash?
Ja. Oder? Ja. Vom Luxustag zum Mindcrash. Vielleicht heißt es wieder irgendwann mal anders, ich weiß nicht.
Den Luxus und Mindcrash zu
haben. Genau. So vielleicht, genau.
Und die laufen so wie früher, 2 Tage oder ein Tag?
Ein Tag in der Regel. In Österreich, in der Schweiz sind es 2. Da mache ich ein Wochenende, Samstag, Sonntag, aber auch nur 2, 1 in Österreich, 1 in der Schweiz. Und hier in Brackenheim sind es mittlerweile alle 2 Monate. Also die ganze Zeit wie früher.
Weil es überschaubar ist und ja. In der Gegend irgendwie auch ausreichend ist.
Oder? Ausreichend. Ich denke mal so viel. Es gibt zwar einige, die sagen, es ist zu wenig, aber denen biete ich dann an, zwischendrin mal zu kommen, eine Session zu machen oder so. Ja, das geht ja auch. Oder auch über Skype. Sich zu unterhalten und diejenigen, die schon öfter da waren, die müssen ja nicht 3 Stunden buchen, sondern die können auch mal 1 Stunde oder so mit mir reden, wenn es irgendwelche besonderen Fragen gibt oder so. Das ist überhaupt kein Problem.
Geht das über Skype mit Video?
Das stimmt. Ich finde das eine tolle Erfindung, weil manche kommen einfach von Österreich oder irgendwo aus der südlichen Schweiz oder so und für die einfach zu skypen und dann doch eine gewisse Präsenz zu erleben, ist doch eine tolle Sache und funktioniert auch. Muss ich sagen.
die ersten Überschriften aus deinem Buch, Kapitelüberschriften, die du genannt hast, haben mir das Gefühl gegeben, du siehst schon kritisch, wie unser gesellschaftliches Zusammenleben passiert. Also kritisch in dem Sinne, nicht, dass du sagst, es muss anders sein, was ist einfach so, wie es ist, aber...
Ich habe zu allem eine Meinung, ja. Ich habe zu allem eine Meinung, ich habe zu Obama eine Meinung, ich habe zu Putin eine Meinung, zu Merkel eine Meinung und so weiter, ne? Das ist klar. Aus meiner Perspektive natürlich nur, deswegen ist es subjektiv. Ich kann nicht sagen, es ist wahr, aber eine Meinung ist da, selbstverständlich. Aber ich sehe es nicht als meine Funktion, diese Meinung rauszuhauen. Das ist halt nicht meine Funktion. Würde sie vielleicht sogar unterminieren, weil man erwartet auch was anderes von mir mittlerweile. Ne? Ich habe einen anderen Job sozusagen. Eine Biene sammelt Honig und ein Hund bellt oder wacht über sein Haus und so weiter. Also ich bin halt mehr der bellende Hund als die sammelnde Biene.
Ja, macht aber ein bisschen neugierig. Ne?
Ja.
Zum Beispiel Meinung über Putin. Ich habe auch eine Meinung über Putin, ja. Und die ist sehr viel positiver, als wie sie in den Medien, wie Putin, ja, in den Medien dargestellt wird. Aber du musst deine Meinung natürlich nicht in die Öffentlichkeit bringen, wenn,
nee,
du nicht möchtest.
Nee, will ich auch nicht. Es ist nicht meine Funktion. Und deswegen lasse ich es.
Aber es gibt durchaus Leute, deren Funktion es ist, ein Gegengewicht zu schaffen.
Genau, sonst wäre es ja nicht der Fall. Nehmen wir als Beispiel mal den Totenhöfer, den ich gerne mag.
Den
Totenhöfer.
Ach so.
Aha. Na, der also gegen die US-Regierung haut und sagt, ihr habt das veranlasst da unten, dieses ganze IS und so, das ist nur durch euch. Und jetzt neuerdings hat er sogar noch ein Statement rausgegeben, dass die das sogar wollen, die Amerikaner, die IS, ne? Und damit der Iran nicht zu stark wird. Ne? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Es könnte sein, es könnte nicht sein. Ich finde den Mann auf jeden Fall super mutig, was er so macht. Und es ist sicherlich ein Aspekt in dem ganzen Spiel, aber ich bin da nicht drin.
Ja, aber man müsste sich wirklich wahnsinnig damit beschäftigen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was stimmt, wie weit und...
Genau. Da musst du richtig einsteigen, ne? Und das kann es für mich einfach nicht sein. Wenn es ein, wie soll ich sagen, ein, naja, nehmen wir mal, einen Blatter jetzt im Augenblick, ne? Von der FIFA, wenn es die nicht mehr gibt, da gibt es irgendeinen anderen, der irgendwelche Korruptionen macht und so weiter. Das hört nicht auf. Das ist überall. Natürlich wird das erstmal jetzt trockengelegt, hoffentlich bin ich auch dafür, ja, dass dieser ganze Laden mal aufgemischt wird, könnte man sagen, ja, weil das ist ja wirklich schlimm, was da läuft, ja. Aber du wirst Korruption nie verhindern können. Es wird immer und immer wieder auftreten, egal in welcher Regierung. Politik ist sowieso ein schmutziges Geschäft.
Ja, aber der menschliche, ich weiß nicht, ob nur Verstand oder was immer, neigt doch dazu, weil es geht ja in solchen Fällen nicht darum, dass die Menschen überleben wollen, also dass einer genug zu essen haben will und darum auf Kopf, sondern dass Menschen mehr haben wollen, aus welchen Gründen auch immer. Das liegt dem doch eigentlich immer zugrunde, ne?
Ja. Also mehr haben, zumindest das Leben einfach angenehmer zu erleben als vielleicht im Augenblick oder so. Ne? Was natürlich zusammenhängt mit Luxusgegenständen, mit Geld, mit anderen Wohnorten, mit Freiheit und all diesen Dingen. Ne?
Mit Macht und Ansehen.
Unter Umständen auch, ja.
Aber das sind Phänomene, die einfach zum Leben auch dazu
gehören. Unbedingt, die sind immer da gewesen. Guck zurück in die Geschichte der Menschheit und guck heute. Es hat sich letztlich nur in Bezug auf die Erscheinung selber geändert. Aber die Erscheinungen, von denen wir sprechen, ne, diese ganzen Polaritäten, die waren immer schon da und werden meines Erachtens auch immer da bleiben, weil sie Voraussetzungen sind dafür, dass überhaupt was erscheint. Wobei wir natürlich unheimlich dankbar sein können, dass wir schon 70 Jahre relativen Frieden hier in Europa erleben. Ne? Aber wie war er möglich? Sage ich jetzt einfach mal. Ne? Nur dadurch, dass eben Deutschland wirklich dermaßen in die Scheiße geritten wurde von Herrn Hitler, dass wir wirklich keinen Bock mehr haben, irgendwie sowas nochmal zu erleben. Und wir Deutschen, wir haben ja mehr oder weniger so eine Mentalität, was wir machen, das machen wir richtig.
Gründlich.
Und gründlich, genau. Also Demokratie, das soll den Deutschen erstmal einer vormachen, wie wir das alles schön umgesetzt haben hier. Ne? Oder auch das kapitalistische System, ne, mit Marktwirtschaft, sozialer Marktwirtschaft, ist ja eigentlich hervorragend umgesetzt worden. Ne? Das ist so die Mentalität. Dafür können wir ja nichts. Das ist ja gegeben, ist ja auch Gene und so weiter, Konditionierung. Aber das scheint so zu sein, dass das hier ziemlich gut funktioniert. Mit allen Marken, die es natürlich auch hier gibt, logischerweise. Aber ich bin dankbar, dass ich hier leben darf. Ich möchte weder in Russland noch in Amerika leben. Ich bin dankbar, dass ich hier in Deutschland leben darf.
Ja, das geht mir auch so. Dankbar in Mitteleuropa.
Oder Südtirol.
Ja. Und man kann sich auch wirklich keinen Krieg mehr vorstellen. Also, warum sollte ich gegen Franzosen Krieg führen? Also,
Unsinn, ne?
So ein Unsinn, ja. Abgesehen davon, dass jeder Krieg Unsinn irgendwo
ist. Das ist selbstverständlich.
Ja, okay. Wenn ich dich nichts frage, kommt wahrscheinlich nichts mehr. Ich glaube, das erste Mal, dass ich dich interviewe, seitdem du verheiratet bist, kann das sein?
Ja, das könnte sein, hast recht.
Hat sich in deinem Leben was verändert?
Nee. Es ist wie vorher. Es ist einfach ja, gemacht worden, weil es offensichtlich gemacht werden musste. Irgendwo war da ein gewisser romantischer Aspekt vielleicht, dann aber auch ein. War natürlich auch ein materieller Aspekt. Ich meine, wenn ich mal gehe, wenn ich mal nicht mehr bin, dann gehört das eben Iris, was ich so an materiellen Gütern erwirtschaftet habe. Ne? Das ist ja auch schön für sie. Und, aber so in unserer Lebensgemeinschaft, in unserer Partnerschaft hat sich dadurch überhaupt nichts verändert. Iris ist jetzt da. Also die Hand hat sich ein bisschen verändert. Und nicht mal die Hand, sondern das, was an der Hand dran ist. Aber ansonsten. Ja, aber schön, dass wir noch zusammen sind und dass wir uns auch lieben. Das ist schön.
Und so was manche berichten, dass durch eine Heirat irgendwie, ach ja, jetzt sind wir ja verheiratet, jetzt kann ich also alles rauslassen und zeigen, was eher negative und so. Nee, deshalb wart ihr auch schon viele Jahre zusammen.
Wir waren schon einige Jahre zusammen, richtig, seit 2006, mehr oder weniger, 2008 dann hier im Haus. Und dann eben 2014, ja, unsere Eheschließung. Sind schon ein paar Jahre hin jetzt. Das funktioniert ganz gut. Bin ich dankbar.
Okay, dann bin ich dankbar für das Interview.
Ja, ich auch.
Okay.
Ja, sehr schön.
Gut.
Okay.